Herzlich willkommen zur dritten Folge der vierten Staffel des Podcasts Zukunftsforum Weiterbildung, die das Thema hat: Weiterbildung braucht Menschen. Mein Name ist Michael Stein. Schön, dass Sie mit dabei sind. Dieser Podcast begleitet die Veranstaltungsreihe Zukunftsforum Weiterbildung. Viermal hat das Zukunftsforum 2022 online stattgefunden. Vielleicht waren Sie ja auch selber direkt und online mit dabei. Und in diesen vier Online-Veranstaltungen, da haben jeweils Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Inputs gegeben. Es sind Mitarbeitende aus der Weiterbildungspraxis zu Wort gekommen und dann ging es in die Diskussion mit den Teilnehmenden. Und heute wollen wir ein kleines Resümee ziehen. Wir wollen ein wenig zurückschauen und das Thema Digitalisierung und Weiterbildung auch ein bisschen kritisch beleuchten. Weiterbildung braucht Menschen. Das war das Thema der vierten Veranstaltung des Zukunftsforums Weiterbildung. Und was ich immer so besonders interessant finde bei den Veranstaltungen, das ist die Mischung. Die Mischung aus wissenschaftlicher Expertise und praktischen Erfahrungen, die die Gäste mitbringen und die dann auch in ihren Beiträgen deutlich wird. Eine Praktikerin und ein Praktiker aus der Weiterbildung waren mit dabei und sie sind dann auch mit den Teilnehmenden ins Gespräch gekommen. Und ich freue mich, dass beide auch jetzt wieder zugeschaltet sind. Ich begrüße Nadine Hamacher, Bildungsreferentin bei der Karl-Arnold-Stiftung, und Marco Düsterwald, Direktor der VHS Minden-Bad Oeynhausen. Hallo Ihnen beiden.
Ja, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Frau Hamacher, Sie haben beim Zukunftsforum unter anderem darauf hingewiesen, dass Weiterbildung und auch die Digitalisierung von Weiterbildung immer systemisch gedacht werden muss. Das fand ich sehr interessant. Vielleicht fangen wir damit mal an. Können Sie noch mal sagen, was genau meinen Sie damit?
Ja, genau. Also systemische Erwachsenenbildung, das ist ja so ein Ansatz, der ist ja gar nicht mehr so neu, aber es ist praktisch eine Denkweise, die gegenüber der Vermittlungsdidaktik steht, der klassischen. Mhm. Und ich finde das halt besonders interessant und ich wende das bei mir auch in meinen Online-Kursen oder auch in Präsenzveranstaltungen immer so an, weil es eben neben der Teilnehmerorientierung auch die Aufgaben- und Situationsorientierung in den Blick nimmt, sodass man so handelt, dass die Teilnehmer einen Alltags- und Lebensweltbezug haben, dass man Beispiele vermittelt, dass man die Teilnehmer so einbindet, dass sie auch wirklich was mitnehmen, weil man eigentlich auch weiß, dass sie nur zu ihren eigenen Bedingungen lernen und nur das behalten, was sie auch wirklich brauchen können. Und wenn ich mich da 3 Stunden hinstelle und einen Vortrag halte, dann haben die vielleicht im besten Fall 10%, wenn überhaupt, von dem praktisch mitnehmen können. Mhm. Und das, ja, finde ich dann schade. Und deswegen finde ich so Formate wie Flipped Classroom-Formate oder Social Blended Learning-Formate, wie wir auch haben, eigentlich am besten geeignet, weil man damit auch Projekte in den Fokus stellen kann, weil man damit Text lesen etc., so Vermittlungssachen vorlagern kann. Die Teilnehmer eignen sich das selber in ihrem eigenen Tempo individuell an. Mhm. Und dann bringt man mehr Austausch und eben so Erfahrungen mit rein. Das meine ich auch mit systemisch und vor allen Dingen, dass man halt Möglichkeitsräume eröffnet und verschiedene Perspektiven auch zulässt. Das finde ich ganz wertvoll dann auch für die Teilnehmenden.
Mhm. Sie haben auch was gesagt, kann ich mich erinnern, dass man auf die Bedürfnisse von Teilnehmenden achten muss. Was können das für Bedürfnisse sein bei einer solchen Weiterbildungsveranstaltung?
Ja, also das ist ja ziemlich unterschiedlich, würde ich sagen. Mhm. Also genauso unterschiedlich wie jetzt die Teilnehmerorientierung ist, das kann man sogar pauschal gar nicht sagen, weil was für den einen gut funktioniert, kann für den anderen dann ganz schlecht funktionieren. Deswegen finde ich es halt immer wichtig, die Teilnehmer kennenzulernen, dass man die Erwartungen, die Ziele kennenlernt und das ist gerade im digitalen Raum auch extrem wichtig, weil es so schwierig ist, weil man keine Pausengespräche zwischenzeitlich führen kann, wie es in Präsenz der Fall ist. Also finde ich eigentlich längere Bildungsformate, wie jetzt Blended Learning Formate oder ähnliches oder eben Bildungsformate, wo man wenig Teilnehmer hat, gut geeignet, weil man sich da viel besser auf die Teilnehmer einlassen kann. Mhm. Das kann ganz unterschiedlich sein.
Mhm. Herr Düsterwald, Sie haben, wenn ich mich an das erinnere, was Sie in der Veranstaltung gesagt haben, dass es eben nicht nur positive Aspekte gibt. Das fand ich ganz interessant, weil normalerweise ja immer viel über die Vorteile von Digitalisierung gesprochen wird. Sie haben auch so ein bisschen den Finger in mehrere Wunden gelegt sozusagen. Und Sie haben da 3 Bereiche genannt, die zum Scheitern von Digitalisierung von Weiterbildungsangeboten führen können. Mensch, Bürokratie und die Technik selber. Vielleicht fangen wir mal mit dem Menschen an. Warum kann der Mensch denn den Erfolg von Digitalisierung bremsen?
Ganz kurze Antwort, die ich jetzt gerne ausführe, ist, weil der Mensch nun mal Mensch ist und auch bleibt. Dazu muss ich auch sagen, ich bin ein absoluter Verfechter der Digitalisierung. Die Chancen und Möglichkeiten, die wir da haben, die können wir nicht auf der Straße liegen lassen, die müssen wir nutzen. Gleichwohl müssen wir natürlich diese Risikobereiche auch sehen und auch sehen, dass manche Dinge einfach nicht so schnell funktionieren, wie wir glauben. Und der Mensch steht da auch am Anfang drin, weil der Mensch nun mal ein Gewohnheitstier ist. So platt es klingt, so ist es aber auch klar, dass in der Erwachsenenbildung Menschen die Art und Weise, wie sie lernen, schon längst gelernt haben. Mhm. Und wir kommen jetzt mit einem neuen Angebot um die Ecke und sagen, Mensch, jetzt geh doch mal digital und lerne auch noch mal anders. Mhm. Das müssen wir bei aller didaktischen Planung auch berücksichtigen, dass Menschen es völlig anders gewohnt sind. Die sind, wenn wir in der Erwachsenenbildung gucken, gewohnt, ein Buch in der Hand zu nehmen, in einem Buch zu blättern. Und jetzt auf einmal alles online zu haben, muss erlernt werden. Ich möchte das auch nochmal erläutern mit jüngeren Generationen, die jetzt aufwachsen. Wenn ich jetzt auf meine Kinder schaue oder die Freunde, mit denen die unterwegs sind und sehe, wie selbstverständlich mit Tablets, PCs und tausend anderen elektrischen Geräten umgehen, mit einer Intuition, die ich selbst als digital affiner Mensch niemals so erreichen werde, weil ich mir das alles erlernen muss. Und die lernen das so, das ist deren Weg zu lernen. Das heißt, Mensch kann, wenn wir nicht gut auf die Didaktik achten, am Ende sagen, das Ganze ist nichts für mich, nimm lieber ein Buch in der Hand und lerne daraus.
Und die Bürokratie bei Weiterbildung, welche Rolle spielt die da und im Zusammenhang mit Digitalisierung?
Leider eine sehr große. Wenn Sie schon mal versucht haben, Ihre Steuererklärung online zu machen und die online abzugeben, wissen Sie ungefähr, wovon ich spreche. Oder irgendeinen Amtsgang machen. Die Hürden, um dies alles sicher zu machen, um es alles datenschutzrechtlich abzusichern, um es alles Hacker sicher zu machen, sind dermaßen hoch, dass die Usability, also die Benutzerfreundlichkeit abnimmt. Ich habe mich mit vielen Datenschutzbeauftragten, die alle auch übrigens hervorragende Arbeit machen, die sind auch nicht unser Problem, mal unterhalten. Und man kann wirklich diese Korrelation herstellen. Je datensicherer etwas ist, desto weniger nutzerfreundlich ist es. Und was hatte ich letztens? Ich hatte für irgendein Konzert Karten geholt online und bekam die E-Mail-Bestätigung, bitte drucken Sie die Online-Karten aus. Und das natürlich geht völlig nach hinten los. Oder die Deutsche Bahn, wo ich ein Monatsabo abschließen wollte und ich das ausdrucken musste, aber bei dem Ausdruck eine Anleitung bekam, wie ich dieses Ticket zu falten habe, damit ich es gut mit mir führen kann. Wir merken also, wir stehen uns da auch gerade aus Sicht der Bürokratie oftmals selbst im Weg. Und wenn wir auf die DSGVO, das wäre dann noch mein größter Punkt, eingehen, dann stelle ich auch fest, dass der Grundgedanke der DSGVO ja ein völlig richtiger ist. Die Datenschutzgrundverordnung. Die Daten von Nutzerinnen und Nutzern sind zu schützen und ich muss die Hoheit über meine Daten haben. Das ist die Grundlage der Datenschutzgrundverordnung. Das ist ein absolut hehres Ziel, da bin ich auch absolut konform mit. Die Stilblüten, die das treibt, sorgen aber dafür, dass ich faktisch auch als öffentlich-rechtlicher Anbieter von Weiterbildungsangeboten gezwungen bin, Hürden aufzubauen, die wiederum Menschen hindert, überhaupt ins Digitale einzutreten. Und das ist ein ganz, ganz großes Risiko.
Ja, und dann die Technik natürlich. Das weiß wahrscheinlich jeder, der schon mal digital an einer Veranstaltung teilgenommen hat. Die steht uns häufig auch im Weg, oder?
Ich sage immer gerne, wir befinden uns noch in der Kindheit der Digitalisierung. Und das, was wir jetzt machen, ist oftmals eine Pionierarbeit. Die wurde unheimlich beschleunigt durch die Corona-Pandemie, weil wir von jetzt auf gleich sofort alles online machen mussten. Das hat für diesen Zeitraum auch wunderbar geklappt, weil die Orientierungslosigkeit da war und wir einfach diesen Anker in der Weiterbildung setzen konnten. Mensch, wir haben aber unsere Weiterbildungsveranstaltungen online. Und da haben wir eine Stabilität gegeben. Die Technik ist da. Aufgrund von Bürokratie und DSGVO konnten wir aber nicht die beste auf dem Markt verfügbare Technik nehmen, sondern mussten auch immer schauen, dass wir auch etwas Datensicheres haben. Also, wie ich eben sagte, etwas weniger Benutzerfreundliches. Das ist der eine Punkt. Gleichsam war auch die Softwareentwicklung in Videokonferenzsystemen, hat auch in den letzten 5 Jahren einen enormen Sprung gemacht. Aber wir sind jetzt immer noch da, wenn wir ein Online-Seminar haben oder wie gerade eben diese Podcast-Aufzeichnung. Wir hatten am Anfang auch unsere Probleme mit der Technik. Obwohl wir die schon ganz oft ausprobiert haben und alles. Das heißt, man leistet da immer noch mal Pionierarbeit. Man braucht sehr viel Geduld. Man braucht eine hohe Frustrationstoleranz im Umgang damit. Und das steht natürlich auch jetzt einer breiten, flächigen Einführung von digitalen Angeboten auch noch mal im Wege, weil wir unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch unsere Dozentinnen und Dozenten darauf einschwören müssen, Mensch, habt Geduld und bringt Zeit mit. Und Zeit, das wissen wir, ist auch eine Ressource, die sehr, sehr endlich ist.
Frau Hamacher, jetzt ist ja natürlich trotz allem der Hype ein bisschen abgeklungen, der auch durch die Pandemie bedingt war, also was die Digitalisierung angeht. Wenn Sie mal so ein bisschen zurückgucken und auch die Situation sich heute anschauen, wo steht denn eine Einrichtung wie Ihre jetzt so beim Thema Digitalisierung heute?
Also ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ich habe ja auch bei meiner Fortbildung zum Digitalcoach ganz viele pädagogische Fachkräfte, die meistens auch aus der politischen Bildung kommen. Da machen wir auch individuelle Aufgaben, wo es dann auch darum geht, wie die Digitalisierung sich da in den Einrichtungen bislang vollzogen hat. Deswegen weiß ich, dass das ganz individuell ist tatsächlich. Wir sind jetzt im dritten Durchgang und das, was ich bisher gesehen habe, ist, dass es vor dem ersten Durchgang war es noch sehr am Anfang, sage ich mal, und jetzt aber im dritten Durchgang habe ich sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die schon extrem fit sind, wo ich selber als Dozentin, Tutorin, wie auch immer, dann im Digitalcoach daneben stehe und denke, boah, die sind fitter als ich und finde ich super, weil ich selber da auch total viel lernen kann. Ich sehe aber genauso Einrichtungen oder kriege es zu hören, die dann sagen, ah, jetzt sind wir wieder nur noch bei Präsenz und das Digitale ist ganz hinten angestellt. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz unterschiedlich, was halt auch in Anführungsstrichen so ein bisschen von oben kommt, also von den Geschäftsführern oder Geschäftsführerinnen, die ja auch so ein bisschen das schon noch mitbestimmen und dann sagen, ja, nee, wir gehen jetzt wieder eher Präsenz oder halt auch die HPMs, die das vielleicht eher nicht wollen oder vielleicht noch eher in der älteren Generation sind, die vielleicht da nicht so sehr sich mit beschäftigen möchten. Das gibt es auch. Das gibt es, glaube ich, überall. Aber ja, nach und nach werden ja die anderen Generationen ja auch nachrücken, die sich ja da auch super gut mit auskennen und deswegen glaube ich, wird das immer digitaler werden. Und bei uns muss ich aber sagen, bei uns jetzt in der Einrichtung ist die Digitalisierung wirklich sehr, sehr gut vorangeschritten. Also ich arbeite jetzt auch gerade im Homeoffice. Bei uns ist das freigestellt. Wir haben Cloud-Lösungen, mit denen wir arbeiten. Ich habe einen papierlosen Schreibtisch. Ich drucke eigentlich gar nichts mehr aus. Wir machen ganz viele Sachen über Videokonferenzen, hybride Konferenzen. Ja, und ich selber mache jetzt seit 3 Jahren Online-Veranstaltungen, hauptsächlich Online-Veranstaltungen überwiegend, was ja auch für meinen Bereich jetzt sehr sinnvoll ist. Aber ich habe genauso Kolleginnen, die jetzt zurzeit wieder nur noch in Präsenzveranstaltungen geben oder NPMs für Präsenzveranstaltungen beauftragen. Also ja, ich denke, dass eine gute Mischung ganz sinnvoll ist und sich beides gut integrieren lässt und beides Vor- und Nachteile mitbringt.
Und Herr Düsterwald, wie sieht es bei Ihnen aus? Wo steht die VHS Minden-Bad Oeynhausen so in Sachen Digitalisierung? Wenn Sie mal so zurück, als wir uns damals zu der Veranstaltung getroffen haben und bis heute sozusagen gucken, hat sich dann nochmal ein Schub entwickelt sozusagen? Oder ist es eher in die andere Richtung gegangen?
Ja, es entwickelt sich, das muss man sagen. Wir haben nicht mehr die Masse an Online-Kursen, die wir jetzt zu Zeiten des Lockdowns hatten. Da haben wir es geschafft, innerhalb kürzester Zeit bis zu 60 zeitgleiche Angebote zu entwickeln. Das war ein enormer Hub. Den haben wir nicht mehr. Ich wollte noch kurz zu dem, was Frau Hamacher gerade sagte, nochmal sagen, ja, Geschäftsführung hier, also das bin ich, schiebt gerne die digitale Entwicklung an. Ich sehe aber auch, dass es bei allen neuen Themen ähnlich ist, dass man die Menschen gewinnen muss. Ne, dazu gehören meine Programmplanerinnen, Programmplaner dazu, da gehören auch meine Sachbearbeitung dazu, da gehören meine Honorarkräfte dazu und natürlich vor allen Dingen die Teilnehmenden. Und um das jetzt zu gewährleisten, habe ich ein interdisziplinäres Team gebildet, so haben wir es genannt, wo halt HPM, also hauptamtliche pädagogische Mitarbeitende dabei sind, Sachbearbeitungen und Kursleitungen, die sich darüber unterhalten, wie hybrides Lernen bei uns funktionieren kann. Die sagen, wir hätten gerne die und die technische Ausstattung, wo wir sagen, wir schaffen die erst einmal an, um dann zu schauen, wie können wir das ausprobieren, wie können wir das in die Praxis umsetzen und was bewährt sich, um dann als MultiplikatorInnen das anderen nochmal wiederzugeben. Ich habe jetzt keine Ziele vorgegeben in dem Sinne, wir hätten jetzt gern 25% aller Veranstaltungen online. Ich glaube, das kann man so pauschal auch gar nicht machen. Das ist wie oftmals, wenn man Produkte auf den Markt bringt, muss man schauen, welche funktionieren und welche funktionieren nicht. Ich denke, wir haben in allen Fachbereichen auch Online-Angebote mit dabei. und sind jetzt auf einem Weg von der Masse und dem schnellen Reagieren im Lockdown hin dazu zur Verstetigung und vor allem zur Simplifizierung der Angebote. Und ja, das, was ich will, ist so etwas wie eine einheitliche Ausstattung, mit der wir, die Volkshochschule Minden-Bad Oeynhausen, arbeiten kann. Das ist so etwas, so dass man auch auf andere Situationen übertragen kann.
Frau Hamacher, gibt es denn was Sie so in den letzten Monaten rund um die Digitalisierung in der Weiterbildung gelernt haben, wenn man das so sagen will? Also gibt es zum Beispiel Sachen, die Sie heute ganz anders machen würden, als alles angefangen hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe so viele neue Sachen gelernt, also sei es jetzt durch Weiterbildung, wo ich mich selber weitergebildet habe, oder durch ganz, also das allermeiste durch informelles Lernen. Ich weiß nicht, wie viele YouTube-Videos ich geguckt habe, um mir so viele Sachen beizubringen, auch müssen, weil es eben ja durch die Pandemie, wie ja schon gesagt, eben so war. Was aber ja jetzt auch ein großer Vorteil ist, weil wir jetzt schon so weit fortgeschritten sind damit. Ja, eine Sache, die mir jetzt spontan einfällt, ist auf jeden Fall Arbeit mit digitalen Tools. Also ich so viele Tools ausprobiert und da ist für mich auf jeden Fall der Fokus Qualität statt Quantität. Also lieber ja auch gut bewährte Sachen zu nutzen, anstatt immer wieder Neues auszuprobieren und ja auch einfach weniger digitale Tools einzusetzen, die gut funktionieren, anstatt zu viele, nur weil, ja, nur um der Tools willen, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich gelernt habe. Und ja, das andere, das sind die Sachen, die ich in meinen Kursen oder in meinen Online-Veranstaltungen oder Präsenzveranstaltungen auch immer wieder verbessere dann. Klar, wir haben ja einen Evaluationsprozess und durch die Evaluation kriegen wir das Feedback von den Teilnehmern und das passe ich dann dadurch immer wieder an. Also da gibt es sehr, sehr viele Dinge, wo ich sagen würde, das macht auf jeden Fall Sinn und das habe ich gelernt und das bringe ich immer wieder mit ein.
Und Herr Düsterwald, gibt es was Sie ganz anders angehen würden, wenn Sie so zurückgucken?
Nein, ich kann erstmal das, was Frau Hamacher gerade gesagt hat, absolut bestätigen. Das ist dieses, aber ich habe auch unglaublich viel ausprobiert und geguckt, was funktioniert nicht. Aber es lohnt sich, die Auswahl dann einzuengen und für sich selber dann eine Möglichkeit zu finden, dieses Tool benutze ich und dieses Tool benutze ich halt nicht. Das schränkt einen vielleicht ein, aber wenn man schaut, wie groß der Markt an Tools ist, wie unübersichtlich das ist, tut so eine Fokussierung, glaube ich, ganz gut. Und der Weg ist, wenn man Neuland betritt, und dieses reine Online-Unterrichten war für uns Neuland, nicht das Internet, nicht verwechseln mit dem berühmten Zitat einer anderen Politikerin. Dieses digitale Lernen ist für uns Neuland. Da sich wirklich etwas zu fokussieren und von dieser Basis aus kann man sich gerne weiterentwickeln, aber wirklich verengen, vereinfachen und dann sagen, so arbeiten wir doch damit. Und das können wir machen, das kann man im Neuland nur so machen. Deswegen auch meine schnelle Antwort, nein, also was anderes machen würde ich nicht.
Frau Hamacher, was denken Sie denn, wird sich dann das Tempo auch wieder ein bisschen verlangsamen jetzt? Also werden wir zu so einer Verstetigung kommen, was die Digitalisierung in der Weiterbildung angeht?
Ja, ich finde, das ist eigentlich keine so einfache Frage. Die diskutiere ich auch ganz oft mit meinen Teilnehmerinnen. Ich finde, dass man aktuell gut sehen kann, dass sich die Einrichtungen halt schon, zumindest jetzt im politischen Bildungsbereich, auch wieder mehr auf Präsenzveranstaltungen fokussieren, was aber auch in vielen Bereichen und Formaten sinnvoll ist, wie zum Beispiel Gedenkstättenbesuche oder sowas. Das ist halt nochmal ein
Klar.
ganz anderes emotionales Erlebnis, wenn ich das in Präsenz mache. Studienfahrten bieten wir ja auch zum Beispiel an Planspiele. Das ist
Ja.
nochmal was ganz anderes, wenn man eine Exkursion nach Brüssel macht, als wenn ich das online mache. Das ist so. Genau, aber ich glaube, bei vielen Themen und Formaten, wie Herr Düsterwald es ja auch eben schon angesprochen hat, in einigen Bereichen kann man das aber wirklich super gut anbieten, was wir ja auch schon machen, was ja viele Einrichtungen auch machen. Und ich glaube, über kurz oder lang wird es zukünftig aber trotzdem auch mehr digitale Angebote geben. Da müssen wir uns eben auch noch mal ein bisschen mehr auch an die Lebenswelt der Teilnehmerinnen anpassen. Wie gesagt, die Generation, die jetzt kommen, die jetzt aktuell, die jetzt jünger sind als ich auch, ich bin jetzt 29. Die sind damit aufgewachsen und die finden das super und die machen das auch gerne. Und bei Themen, wo sich das anbietet, macht das Sinn. Also das glaube ich. Und deswegen denke ich, dass sich das Tempo vielleicht gerade aktuell wieder ein bisschen verlangsamt im Gegensatz zur Pandemiezeit. Aber grundsätzlich wird es da immer weitergehen. Und es gibt ja auch immer neuere Entwicklungen, siehe Virtuality oder Augmented Reality, was ja auch im Bildungsbereich oder auch im politischen Bildungsbereich immer mehr en vogue wird und auch jetzt aktuell schon ist und wer weiß, wie da die Zukunft aussieht oder ja, mit Facebooks Metaversum, wer weiß, was uns da noch ereilen wird. Das werden wir, glaube ich, alles dann noch sehen.
Und Herr Düsterwald, wie sehen Sie das?
Dazu gibt es von mir eine klare Antwort. Ja, es wird weniger werden. Das ist es schon. Aber da sind wir auch wieder, was Frau Amacher eben sagte, die Qualität wird steigen. Das ist einfach der Punkt. Wir haben erlebt, dass bestimmte Formate wirklich gut laufen. Wir hatten einen Online-Gebärdensprachkurs. Wir haben gemerkt, dass das wunderbar funktioniert, weil man dann frontal auf die Teilnehmenden schaut. Und das ist für so ein Gebärdenlesen enorm wichtig. Und das war eines der positivsten Sachen, die ohne viel Aufwand natürlich die Dozentin, die das gemacht hat, absolut qualifiziert im Bereich Gebärdensprache. Aber lässt man das mal beiseite und nimmt nur die Technik, war die Technik relativ einfach umzusetzen an dem Punkt. Andere Sachen wie, bleiben wir in der politischen Bildung, größere Podiumsdiskussionen, wo man großes Publikum hat und das noch hybrid füttert und versucht dann Antworten mit reinzunehmen. Da mal eher so Semi-Erfahrungen gemacht. Wo ich dann sagen muss, das hat eher so die Qualität von schlechtem Fernsehen. Das brauchen wir dann nicht. Ne, wo ich dann auch ganz klar sage, wenn ich hier eine Podiumsdiskussion habe, nee, die machen wir jetzt offline. Oder ich hole mir wirklich ein professionelles Team damit rein. Also das können wir weniger mit Bordmitteln machen. Wo es sich beispielsweise bewährt hat, wenn man jetzt auf Videokonferenzsysteme geht, ist, wenn man ReferentInnen hat, die irgendwo anders auf der Welt sind und man dann nicht quasi mit dem Flugzeug quer durch die Welt jagen will, sondern dann mit denen redet. Das hatten wir jetzt mit einer israelischen Regisseurin aus Tel Aviv raus. Das war eine spannende Sache, das hat auch gut geklappt. Und das, was jetzt auch noch weitergehen muss, sind halt bestimmte Unterrichtsinhalte. Hybrides Lernen ist für uns ein ganz großer Markt, weil wir die Menschen dort abholen wollen, wo sie sind. Und gerade auch für Volkshochschulen jüngere Menschen abholen wollen, also diejenigen so in meiner Altersklasse so 40, 45 oder davor oder knapp darüber. Und die stehen ja nun mal in der Rush-Hour des Lebens und wir wissen alle selber, wie wenig Zeit man tatsächlich hat, um noch großartig durch die Weltgeschichte zu fahren, um eine Bildungsveranstaltung zu besuchen in der Freizeit. Und die dann quasi in ihrem Wohnzimmer oder in ihrem privaten Büro oder in der Küche abzuholen, mit ihnen da was zu machen, das ist, denke ich, für uns auch zukunftsweisend.
Dann danke ich Ihnen beiden recht herzlich, Nadine Hamacher, Bildungsreferentin der Karl-Arnold-Stiftung und Marco Düsterwald, Direktor der VHS Minden Bad Oeynhausen.
Ich danke auch sehr.
Ja, ich auch. Vielen Dank.
Das war die dritte Folge der vierten Staffel des Podcasts Zukunftsforum Weiterbildung. Veranstalter des Zukunftsforums ist die Supportstelle Weiterbildung Qualis NRW in Kooperation mit dem Landesverband der Volkshochschulen von NRW und dem Gütesiegelverbund Weiterbildung. Mehr Infos zu der Veranstaltungsreihe und auch zu diesem Podcast finden Sie übrigens im Netz unter supportstelle-weiterbildung.nrw.de. Noch einmal supportstelle-weiterbildung.nrw.de. Da können Sie sich übrigens auch schon anmelden zum nächsten Zukunftsforum. Das findet auch wieder online statt und zwar am 7. März 2023. Das wird, glaube ich, auch wieder sehr, sehr spannend, denn da geht es um das Thema Bildungstechnologien und künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf die gemeinwohlorientierte Weiterbildung. Und auch dazu wird es natürlich wieder neue Podcast-Folgen geben. Es lohnt sich also auch, diesen Podcast zu abonnieren. So, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Stein. Wir hören uns.